Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Eine Sendung, die in die Zukunft blickt. In die Zukunft der Metropolen und in die Zukunft der Gattung Mensch. Unsere Stadt soll schöner werden. Schön im Sinne von lebenswert, inspirierend und gerecht. Aber wo damit anfangen? Der Architekt Friedrich von Borries hat Ideen dazu. Außerdem, von der Metropole New York gehen Impulse für die internationale Theaterszene aus. Oder müsste ich sagen, gingen Impulse aus angesichts der Krise? Ein Festival will den innovativen Geist wiederbeleben. Zuerst aber stellen wir einen neuen Film vor. Animalia, aus Menschen werden Tiere, ganz wörtlich. Schön, dass Sie zuhören bei Kultur heute im Deutschlandfunk. Eine rätselhafte Krankheit breitet sich aus. Menschen verwandeln sich in Tiere, bekommen Krallen, eine Reptilienhaut, werden übergroß. Beim Versuch, diese nicht gerade niedlichen Wesen einzuhegen, kommt es zu einer Katastrophe. Immer mehr Menschen werden von der Mutation erfasst. Animalia heißt der Film, der diese Geschichte erzählt und heute in die Kinos kommt. Eine französische Produktion, die schon bei den Festspielen in Cannes gefeiert wurde. Unsere Filmkritikerin Nicodemus hat Animalia, Katja Nicodemus hat Animalia gesehen. Frau Nicodemus, stimmen Sie ein in das Lob? Fantastische Geschichte, fantastisch gespielt?
Unbedingt, weil der Film hat ja in Cannes die renommierte Reihe Un certain regard eröffnet und die gilt ja manchen als der eigentliche Wettbewerb. Und es ist auch sehr ungewöhnlich, dass ein Science-Fiction-Film auf so einem Festival läuft. Das macht aber hier bei Thomas Caillis Film absolut Sinn, weil dieser 43-jährige französische Regisseur ja wirklich eine sehr persönliche Vision entwickelt. Und wie alle guten Science-Fiction-Filme blickt eben auch Animalia die Zukunft, sozusagen in Animalia die Zukunft, die Gegenwart an und umgekehrt.
Science Fiction ist ja etwas sehr Besonderes für einen französischen Film, ist ja nicht gerade die französische Filmgattung. Welche Ästhetik wählt der Regisseur Thomas Caillet?
Der Film hat eine absolut realistische Ästhetik. Also es gibt eigentlich keine Stilisierung oder keine futuristischen Überhöhungen. Die Welt sieht eigentlich aus wie unsere. Nur, dass es eben diese Tier-Mensch-Mutationen gibt. Und das zeigt der Film fast ohne Computereffekt. Allein über die Maske und das Kostümbild. Und insofern hat der Film auch was sehr Haptisches, fast angenehm altmodisch Analoges. Und Thomas Caillet, der arbeitet hier auch mit spannungsvollen Details. Zum Beispiel ein junger Heranwachsender, der wird feststellen, dass er ebenfalls dabei ist zu mutieren und der entdeckt dann Raubtierkrallen unter seinen Nägeln und seine Rückenwirbel, die wölben sich unter der Haut. Das sind sehr gut gemachte Maskenbildeffekte und auch das Spiel der Darsteller hat wirklich was ganz Naturalistisches.
Und warum werden Tiere, die mal Menschen waren, als besondere Bedrohung wahrgenommen?
Ja, man könnte auch umgekehrt fragen, warum werden Menschen, die zu Tieren werden, so bedrohlich wahrgenommen? Und in dem Film, ja, da befällt diese Mutation von Mensch zu Tier Männer und Frauen gleichermaßen. Und diese Erkrankten, also in Anführungszeichen, die werden als Kreaturen oder auch Bestien bezeichnet und sie haben schon angedeutet, in abgeriegelten Zentren untergebracht, weil man eben ihre animalische Aggressivität fürchtet, ihre Instinkte. Und ein Transportwagen, eines dieser Lager, der verunglückt und einigen Mutanten gelingt die Flucht, unter anderem einer Frau, die zu einer Raubkatze wird und die fliehen eben in ein Waldgebiet im Süden von Frankreich. Und der Ehemann dieser Frau und sein Sohn, die machen sich auf die Suche nach ja der Frau und Mutter. Und sie merken sehr schnell, dass sie mit ihrem Verständnis für diese Tiermenschen ziemlich alleine sind, also für den Staat. Und die Mehrzahl der Bürger handelt sich wirklich um, ja, man kann sagen, monströse Gestalten, eben halb Mensch, halb Vogel, Oktopus, Reptil. Und eben diese Zwischenstadien, die wirken auch auf den ersten Blick in den Film ziemlich bedrohlich.
Sehen Sie diesen Film auch als künstlerische Reaktion auf die Pandemie?
Auf jeden Fall, weil der Film stellt schon die Frage, wie human gehen wir als Kollektiv mit einer Krankheit, mit einer Seuche um? Und das finde ich schon sehr interessant, wie er auch solche Ausgrenzungsmechanismen untersucht.
Wie human gehen wir damit um? Was bekämpfen wir oder wie bekämpfen wir die Bestien? Da stellt sich natürlich jetzt abschließend auch die Frage, zeigt dieser Film eine Utopie, eine Dystopie oder nichts von beiden?
Ich würde sagen, beides sogar ziemlich emphatisch, weil er ist eine Dystopie, weil diese Ab- und Ausgrenzungsmechanismen, die in Animalia stattfinden, die sind schon brutal gezeigt. Auch die Angst vor dem anderen, die wird ja fast zu so einer Massenpsychose. Und wie gesagt, diese Mensch-Tier-Mutationen, Die werden ja in Lager und Camps gesperrt und auf diesen Mauern dann stehen dann gesprähte Parolen wie hier keine Bestien unterbringen, also sozusagen Protestparolen, wie man sie ja auf den Unterkünften für Geflüchtete finden kann. Und auf der anderen Seite liegt da auch ein großes utopisches Potenzial drin, nämlich in dem mitfühlenden Kamerablick auf diese mutanten Wesen. Da ist zum Beispiel so ein Vogelmensch im Wald, der fliegen lernen will und dann viele Bruchlandungen erlebt. Und ja, vielleicht tragen diese Mutanten auch mit ihrer Physis was aus, was uns verloren gegangen ist. Oder so eine Art Science-Fiction gewordene Gegenkultur wird hier verhandelt.
Wenn Menschen zu Tieren werden, Katja Nikodemus über den Film Animalia. Vielen Dank. Ja, Menschen ziehen in Städte, um sich sozialer Kontrolle zu entziehen, um zu arbeiten, um Kultur zu genießen. Schätzungen zufolge werden im Jahr 2050 in Europa ungefähr 3/4 der Menschen in Städten leben. In Nord- und Südamerika liegt der Anteil sogar noch höher. In Asien und Afrika wird es ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sein. Verstädterung ist ein Trend und bleibt ein Trend, trotz mobilen Arbeitens und des Erfolgs von Landlust-Magazinen. Der Architekt Friedrich von Borjes macht sich seit vielen Jahren Gedanken über die Zukunft der Stadt. Er hat vor 5 Jahren in einem Buch seine Utopie vorgestellt. Globalopolis hat er diese Utopie genannt. Im Rahmen der Denkfabrik Es könnte so schön sein, wenn, habe ich mit ihm gesprochen. Und die erste Frage war natürlich, wie er diesen Satz fortsetzt. Es wäre so schön in der Stadt,
wenn es grüner wäre, wenn es weniger Autos gäbe, und wenn mehr Menschen weniger Sorgen hätten.
Sie haben 2019 ein Buch veröffentlicht über die Stadt der Zukunft. Sie nennen diese Stadt Globalopolis. Inwiefern ist Globalopolis lebenswert, grüner, hoffnungserfüllter vielleicht?
Ich glaube, erstmal ist sie bereits, denn die Mehrheit der Menschen lebt in Städten heute. Wir bewegen uns meistens in mehreren Städten gleichzeitig. Man könnte auch sagen, wir leben in so einer riesigen, großen, vernetzten Stadt und ab und zu brechen wir aus in andere Räume. Das ist dann aber eher Urlaub oder wenn man halt mal mit dem Auto von Stadt zu Stadt fährt. Also eigentlich leben wir schon in der Globalopolis. Die Probleme, die Welt heute hat, werden, glaube ich, auch in der Stadt gelöst. Wir müssen, um die globalen Probleme anzugehen, auch in unseren Städten anfangen, diese zu lösen. Es ist ja oft dieser Reflex, dass man sagt, ach, das sind so große Probleme, fangen wir gar nicht erst mit an. Die anderen machen es ja auch nicht. Und ich glaube, genau das ist falsch. Und in einer gewissen Weise ist Berlin, wo ich lebe, oder Hamburg, wo ich arbeite, sowas wie ein Stadtteil dieser Globalopolis. Und dann fängt man halt in einem Stadtteil an und die anderen ziehen dann nach.
Was versprechen Städte heute?
Und das sind eigentlich die gleichen Versprechen, die es schon immer gab. Einmal wirtschaftliches Gedeihen, wenn wir mal nicht von Wohlstand sprechen, was ja für viele gar nicht erreichbar ist, leider im globalen Kontext gesehen. Und Freiheit, mehr Möglichkeiten, andere Formen von Begegnungen, Austausch. Also das, was, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer an Stadt auch mögen. Die sozusagen das kulturelle Angebot, die Vielfalt, die Möglichkeit auch selber der zu sein, der man gerade sein möchte, ohne Angst vor sozialer Kontrolle, schrägen Blicken etc.
Nun ist Globalopolis nicht nur eine Vorstellung von Architektur oder von Stadtplanung, sondern eine regelrechte Utopie, auch eine gesellschaftliche Utopie. Grüne Bänder statt Parks, begrünte Fassaden, aber auch Landwirtschaft in der Stadt oder in stillgelegten Tunneln, sowas entwerfen Sie ja. Wo sehen Sie denn da zarte Pflänzchen? Wo fängt da in Berlin was an, was auch was Größeres sein könnte als eine Nachbarschaftsinitiative?
Ja, da ist vielleicht Berlin nicht in allen der Vorreiter oder die Vorreiterin, sondern da sind andere Städte weiter. Wien zum Beispiel hat ein Fassadenbegrünungsprogramm und jemand, der in Wien sich seine Fassade begrünen lassen kann, kriegt von der Stadt die Planung mitbezahlt und die Beratung, damit das auch eine gute und eine funktionierende Grünfassade wird. Kopenhagen ist zum Beispiel bekannt für sein Fahrrad- und Fußgängerkonzept, also dass Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, sich sicher in der Stadt fühlen und auch Fahrräder mehr Platz, mehr Raum, mehr Sicherheit zugewiesen bekommen. In Utrecht ist vor nicht allzu langer Zeit ein ganz tolles Fahrradparkhaus entstanden. Also auch die Vorstellung, man muss sein Fahrrad nicht immer irgendwo so am Rand abschließen und danach ist es nass und kalt, sondern es gibt beleuchtete Fahrradparkhäuser, in denen es auch ein Café und eine Werkstatt gibt. Also man kann sich, glaube ich, und das machen wir auch in dem Buch, aus aller Welt so die besten Beispiele zusammensuchen und das verdichtet sich dann schon zu einer ziemlich tollen und idealen Stadt. Und ich glaube, in seiner eigenen findet man überall so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, da geht es schon in die richtige Richtung. Und auch viele Punkte, wo man sagt, wenn wir hier mit anpacken, wird es vielleicht noch besser.
Und wie sollen Städte wachsen, ohne noch mehr Fläche zu versiegeln?
Das ist schon ein ganz großer Punkt, dass wir dichter werden müssen in den Städten, aber auch in unseren Wohnen. Vorstellungen selbst. Also der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch in Deutschland ist im Moment 47,7 Quadratmeter. Das war vor 20 Jahren noch 15 Quadratmeter weniger. Also im Moment verbrauchen wir auch individuell immer mehr Wohnraum. Und ich glaube, wir brauchen Wohnkonzepte, wo Räume mehr gemeinschaftlich genutzt werden. Also ein Schlagwort ist dafür das sogenannte Clusterwohnen. Also vier Wohnungen teilen sich gemeinsam eine Küche. Jeder hat zwar sein Bad, aber die Küche wird geteilt. Das ist gerade für Menschen, die alleine leben oder nur als Pärchen leben, auch eine interessante Möglichkeit, sozialen Austausch zu haben. Und ich glaube, solche Lösungen sind die Wohnformen der Zukunft in einer dichter werdenden Stadt.
Aber diese 47 Quadratmeter pro Person oder in Berlin sind es 40 Quadratmeter pro Person, in Tokio aber nur 15. Diese 40 Quadratmeter oder 47 entsprechen ja auch einem gewissen Bedürfnis, sich breit zu machen oder in Ruhe gelassen zu werden oder sich einzuigeln oder was auch immer. Wie möchten Sie Menschen von diesem Bedürfnis wegbringen?
Eine Möglichkeit wäre, mal nach Tokio zu reisen oder sich zumindest Bilder anzugucken und zu sehen, boah, da gibt's auch schöne Wohnungen und tolle Räume, die weniger Platz haben, auch wenn es sozusagen die Minimalslösungen vielleicht manchmal etwas abschreckend und erschreckend sind. Und ich glaube tatsächlich auch bei uns solche Musterbeispiele zu machen. Ich glaube, je mehr Menschen man kennt, die ein bisschen anders wohnen und die nicht sagen, ich brauche so und so viel Quadratmeter, um glücklich zu sein, sondern zu sagen, wir teilen was und wir nutzen das gemeinsam, desto mehr Menschen machen es dann auch nach. Also wir brauchen Pilotprojekte, die vielleicht auch staatlich gefördert sind, die initiiert werden, auch mit finanzieller Unterstützung, um zu zeigen, hey, es könnte auch anders gehen, weil wir am Ende gesellschaftlich eine Abwägung treffen müssen zwischen diesem individuell benutzten, aber auch versiegelten, zu beheizenden etc., energieverschwendenden oder kostenden Raum und dem Raum, den wir vielleicht als Natur, als Erholungsraum, als gemeinschaftlichen Raum verstehen wollen. Und in einer gleich groß bleibenden Welt mit einer wachsenden Bevölkerung wird nicht beides größer werden. Da werden wir irgendwann uns entscheiden müssen, was uns wichtiger ist. Und ich glaube, da ist das, was Natur ist, was Erleben von Gemeinschaft ist, dann doch wichtiger als das, woran wir in den letzten Jahren uns so gewöhnt haben, dass je größer die Wohnung, desto besser das Leben ist. Das ist, glaube ich, einfach nicht so.
Oder wenn wir uns repräsentative Bauwerke angucken, soll dann auch der Bundeskanzler mit 15 Quadratmetern auskommen, um einfach ein Vorbild zu sein?
Ich glaube, der Umgang mit Raum, der wird noch ein anderer werden. Also im Moment haben wir kulturell dieses Selbstverständnis, je wichtiger jemand ist, desto mehr Raum steht ihm zur Verfügung. Und wir haben so dieses Gefühl, dieser Raum ist ja auch unendlich. Wir könnten überall hinwachsen. Und das wird, glaube ich, aber uns klarer werden, dass das anders ist. Und da wäre es natürlich schön, wenn Menschen, die Repräsentationsfunktionen haben, da auch vorangehen und nicht sagen, meine Macht, meine Größe, meine Bedeutung liest sich an der Größe des Vorzimmers meines Büros ab.
Aber da ist noch ganz schön viel zu tun.
Das ist noch ein langer Weg, aber dann, wenn man an Städte denkt, die werden nicht über Nacht gebaut, sondern die haben einen langen Weg vor sich und verändern sich. Das ist auch das Schöne, nicht schlagartig, sondern Stück für Stück. Ich glaube, da passiert auch überall vieles, was Mut macht.
Faszinierend, utopisch noch, finde ich die Flywheels, diese autonom fahrenden Kapseln, die man entweder alleine nutzen kann, die man aber auch koppeln kann zu so einem Zug. Das soll ein Ersatz sein für das Auto. Was wäre nötig, um da diese Kapseln zu nutzen?
Ja, also diese Kapseln, die sind ja auch eine Idee von einem Berliner Kollegen und eigentlich ist es auch eine Idee, die es immer mal wieder an unterschiedlichen Orten gibt. Also zu überlegen, wie können wir den individual motorisierten Transport verkoppeln mit sowas kollektiven, gemeinschaftlichen. Und das ist natürlich am Ende eine riesige Infrastruktur, die man bauen muss. Ich glaube jetzt nicht, dass wir konkret in Berlin eine neue mobile Verkehrsinfrastruktur brauchen. Aber als Denkmodell, um zu zeigen, es geht auch anders, finde ich diese Flywheels einfach toll.
Jetzt haben wir schon wieder über Berlin gesprochen, aber wenn ich jetzt andere Städte nehme, die einen nicht so gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr haben, wo nicht so eine hohe Taktung ist wie in einer Metropole, da ist ja die Übergangszeit besonders schmerzhaft, also weg vom Auto, aber der Nahverkehr ist noch nicht so gut ausgebaut. Wie lässt sich das, was Sie als Utopie zeichnen, vermitteln? Also auch irgendwie verlockend vermitteln, dass man nicht immer nur denkt, es wird weniger und es wird unbequemer?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Frage, weil manchmal man auch so ehrlich sein muss und sagen muss, es wird auch weniger. Also dieser energieintensive Lebensstil, wie er seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sozusagen ausgebaut und geprägt wurde, ist ja einer, den wir uns höchstwahrscheinlich in Zukunft nicht mehr leisten können und leisten wollen. Wir müssen vielleicht so Vorstellungen, dass alles immer unmittelbar verfügbar ist, dass man immer sofort überall hinkommt, dass alles immer ganz schnell geht, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen von verabschieden und sich mal entspannt zurücklehnen und sich überlegen, wie viele Hunderte und Tausende von Jahren Menschheitsgeschichte überblicken wir und wie viele dieser Jahre wurden mit 200 oder 300 oder 80 km/h pro Stunde zurückgelegt, dann ist das einfach eine sehr kleine Zeitspanne. Und vielleicht sind wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, doch ein bisschen langsamer als 80
km/h. Was bedeutet das, was wir jetzt für die Stadt der Zukunft besprochen haben, eigentlich für die Nichtstadt oder fürs Land, für den ländlichen Raum?
Man kann sagen, entweder bedeutet es für ihn Freiheit, weil er dann ganz andere Qualitäten ja auch wieder entwickeln kann, oder es bedeutet für ihn auch einfach Ausdünnung, also vielleicht auch ein Stück Verabschiedung. Es gibt ein wunderschönes Buch, Ministerium der Zukunft, und da wird beschrieben, wie in Zukunft Landstriche geräumt werden, damit sie wieder Natur werden. Vielleicht müssen wir Menschen auch nicht immer überall sein, sondern können auch sagen, okay, wir ziehen uns aus manchen Räumen wieder zurück und überlassen die anderen Lebewesen.
Begrünte Fassaden sind mehr als Fassade. Der Architekt Friedrich von Borries hat seine Utopie von Globalopolis entworfen. Der Broadway hat sich von der Pandemie noch nicht erholt. Das Publikum ist noch längst nicht zurück. Der Tourismus in New York nicht auf Vor-Corona-Stand. Das hat Folgen für die großen Musical-Produktionen und auch die kleinen, experimentierfreudigen Häuser sind betroffen. Die Off-Broadway-Szene also. Die präsentiert sich seit fast 20 Jahren auf dem Festival Under the Radar. Im Mai 2023 erklärte eines der größten Off-Broadway-Häuser, das Public Theater, dieses Festival sei nicht mehr zu stemmen. Nach dieser Absage wurden in den Feuilletons Abgesänge auf New York als inspirierenden Ort angestimmt. Aber jetzt ist Under the Radar wieder da, mit neuem Programm und neuen Geldquellen. Andreas Roberts war bei der 19. Ausgabe des Festivals dabei.
Ein Probenraum im Lincoln Center in Midtown Manhattan. Das Publikum sitzt überall im Raum verteilt, in der Mitte ein Tisch mit ein paar Requisiten. Vier Mitglieder eines Buchclubs spielen die Handlung eines Romans nach. Der Roman, den sie sich ausgesucht haben, ist der Bestseller The First Batman von Miranda Julie. Er handelt von einer Frau in der Mitte ihres Lebens, die die viel jüngere Tochter ihrer Chefin aufnimmt, die auf Wohnungssuche ist. Zwei Welten prallen aufeinander. Die respektlose, bequeme, sexuell aktive G und die Gastgeberin Cheryl, die einen Kontrollwahn hat und in einer seltsamen Fantasiewelt lebt. Die beiden werden ein Paar, dessen Beziehung von Gewalt und Sex geprägt ist. Dieses dramatische Setting des Romans aber wird auf der Bühne ein viel zu leicht verdaulicher Abend, weil die provokanten Szenen weitgehend ausgeblendet oder karikiert werden. An der Brisanz des Romans kommt diese Adaption nicht heran. Nur zwei Türen weiter im Lincoln Center ist die Produktion Queens of Sheba zu sehen. Die britische Dramatikerin Jessica Hagen und ihre vier Darstellerinnen führen das Publikum in das Land von Misogynoir, einem Ort an der Schnittstelle von Frauenfeindlichkeit und Rassismus. In poetischen Versen berichten die jungen Frauen von den vielen alltäglichen Mikro- und Makroaggressionen von weißen und schwarzen Männern, denen sie ausgesetzt sind. In einer Tour de Force machen sich die Darstellerinnen schließlich Mut zu mehr Schwesterlichkeit. Mit viel Humor und den Liedern von Diana Ross, Tina Turner und Aretha Franklin. Ein toller Abend über Widerstand und Solidarität.
I think this festival is really important for New York because New York was, it's on the edge of losing its funk, of losing its soul.
Dieses Festival ist wirklich wichtig für New York, denn New York steht kurz davor, seinen Funk und seine Seele zu verlieren. Irgendwie schafft es das Festival, die Art von Chaos, die wir geliebt haben, und den anarchischen, aber kreativen Geist, der New York ausmacht, wieder in die Stadt hineinzubringen. Das ist es, was wir versuchen, am Leben zu erhalten.
Spirit of what New York is, and that's what we're trying to keep alive.
Als Festival-Director Mark Russell in einer Videoschaltung im Mai erfuhr, dass sein Festival seinen Hauptspielort verloren hat, war sein erster Impuls reiner Trotz. Inzwischen wuchs daraus ein neues Konzept, das mehr Institutionen einbindet, die nicht nur Gastspielorte sein wollen, sondern auch Mitproduzenten und Mitkuratoren. Für Mark Russell bedeutete das aber auch, künstlerische Kontrolle abzugeben und so verschiedene Spielorte wie die schicke Japan Society, das etablierte Lincoln Center, das experimentelle La Mama Theater und das community-orientierte Abram Art Center gleichberechtigt teilhaben zu lassen. Herausgekommen ist ein dezentrales Festival mit so vielen Veranstaltungen wie noch nie. In einem grinsenden Lebkuchenmann-Kostüm stolpert der amerikanische Performer Nile Harris über die Bühne und schreit immer wieder mit stark verzerrter Stimme »I don't smile«, während seine Kollegin Crackhead Barney, nackt und grau bemalt mit Windeln und blonder Heidi-Perücke, das Publikum provoziert. »Fuck affirmative action«, schreit sie mit rauer Stimme und spielt dabei auf das vom obersten Gericht gekippte Gesetz an, das Minderheiten einen Anteil an Studienplätzen garantiert. Oder sie jagt zionistischen Seifenblasen nach und schreit zum Vergnügen des Publikums »Free Palestine«, wenn sie zerplatzen. Die Uraufführung von »This House is not a Home« im Abram Art Center hat es in sich. Eine wilde, laute, halb improvisierte und kluge Abrechnung mit dem Amerika dieser Tage, jenseits der Political Correctness. Irgendwann wird eine riesige Hüpfburg auf der Bühne aufgeblasen und gestürmt, weil es der 6. Januar ist und Insurrection Day. Also der Tag, an dem vor 3 Jahren das Kapitol gestürmt wurde. Und am Ende sitzt das Publikum vor einer Plastikfolie mit der Aufschrift »You are in trouble, nigger«, während dahinter auf der zugenebelten Bühne eine einzelne rote Magerkappe, das Markenzeichen von Donald Trump, vor einem leeren Mikrofonständer schwebt. Das Konzept des Festivals scheint aufzugehen, denn die neuen Veranstaltungsorte bewerben die Veranstaltungen, als seien es ihre eigenen. Viele der knapp 150 Vorstellungen sind schon ausverkauft. Vielleicht ist New York doch noch nicht verloren.
Geglückte und gescheiterte Experimente. Andreas Roberts über das New Yorker Under the Radar Festival. Und jetzt Anna Kohn mit den Kulturmeldungen.
Gestern hatte das Recherchenetzwerk Korrektiv ja einen Bericht darüber veröffentlicht, dass sich Ende November hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und spendenwillige Unternehmer in einem Hotel in Potsdam getroffen haben. Dort soll ein Plan zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland vorgestellt worden sein, auch deutsche Staatsbürger. Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie zeigte sich bei Deutschlandfunk Kultur wenig überrascht von dem Treffen.
Und ich finde es ausgesprochen gut, dass so etwas rauskommt, weil man hat die AfD seit 2013/14 permanent verharmlost. Ich wurde als Alarmist bezeichnet, weil solche Entwicklungen, wie wir sie jetzt sehen, die waren absolut absehbar in dieser Partei. Und es ist gut, dass wir diese Leute jetzt beim Wort nehmen und sagen, okay, das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt deportieren und das wollen wir nicht und wir stellen uns dagegen.
Ein Verbot der AfD hält Leggewie dabei aber für nicht zielführend.
Es muss eine demokratische Reaktion von unten kommen. Es muss jetzt gesagt werden, wir wollen diese Partei nicht. Das ist eine Minderheit, mit der sind wir nicht einverstanden und wir verbünden uns gegen die. Das heißt, die Streitereien, die jetzt zwischen Union, Opposition und Ampelkoalition stattfinden, die stärken die AfD. Das heißt, man müsste sich klar darüber werden, was sind unsere Gemeinsamkeiten, was können wir gemeinsam gegen diese Rechtsentwicklung in Deutschland tun und vor allen Dingen, welche Zukunftsthemen haben wir denn? Ein rein rassiges Deutschland wird die Dürre und die Überflutungen nicht aufheben. Das heißt, wir haben Wichtigeres zu tun. Wir haben auch europapolitisch Wichtigeres zu tun, als uns permanent auf die Themen der AfD einzulassen und uns gewissermaßen von dieser Partei treiben zu lassen.
Das gesamte Gespräch mit Klaus Leggewie finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Es gibt eine Lösung für das English Theater in Frankfurt. Wir hatten auch darüber berichtet, das Theater muss aus seinem jetzigen Zuhause, einem Bankenhochhaus in Frankfurt, ausziehen, weil das Gebäude saniert wird. Jetzt ist aber klar, das English Theater darf nach der rund anderthalbjährigen Renovierungsphase in das ehemalige Commerzbankgebäude zurückkehren. In der Zwischenzeit wird das Theater in das kommunale Gesellschaftshaus am Frankfurter Zoo ziehen. Das Hochhaus wird wohl künftig von der EZB genutzt. Die Stadt schließt für das Theater einen Mietvertrag ab. Nach gut 250 Jahren kann man hier offenbar auch mal wieder ein bisschen sauber machen. So lange ist es her, dass der Bernini-Baldachin im Petersdom zum letzten Mal restauriert wurde. Jetzt wird er ab der 2. Februarwoche wieder von einem Gerüst umgeben sein. Dabei soll der Baldachin, der ja über dem Hochaltar der Basilika steht, von Fett- und Schmutzablagerungen befreit werden. Die Restaurierungskosten in Höhe von 700.000 Euro übernehmen vollständig die Columbus-Ritter, eine konservative Laienorganisation aus den USA. Und zum Schluss noch eine ganz kurze Meldung, die auch nach lang überfälligem Frühjahrsputz klingt. Zum ersten Mal wird dieses Jahr mit Simone Young eine Dirigentin bei den Bayreuther Festspielen Richard Wagners Der Ring des Nibelungen dirigieren.
Danke, Anna Kohn, für die Kulturmeldungen. Das war Kultur heute für heute. Nach den 18 Uhr Nachrichten folgen die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Wie Israel auf den Vorwurf des Genozids reagiert, ist eines der Themen dann. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.